Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management and More. Heute eine neue On-the-Road-Folge und ja, es liegen ein paar Wochen zurück, wo ich die letzte Podcast-Folge aufgezeichnet habe. Insofern mea culpa, aber man hat auch manchmal Urlaub und gibt sicherlich auch manchmal etwas mehr zu tun als ursprünglich geplant und dann bleiben Sachen liegen. Ne? Und das Thema Podcast ist leider eines der Themen, das liegen geblieben ist. Also insofern tut mir leid, aber ich werde, ich sag mal, sicherlich in den nächsten Wochen doch wieder in aller Regelmäßigkeit neue Podcast-Aufzeichnungen bereitstellen und ich hoffe natürlich, das sind dann auch Themen, die meine Zuhörer interessieren. Ja, was habe ich mir heute vorgenommen? Also ich bin gerade auf dem Weg in die Schweiz, bin ja jetzt auch seit jetzt ein paar Wochen als Interim-CIO für ein Unternehmen in der Schweiz mit unterwegs. Freue ich mich erstmal wieder darauf, die Kolleginnen und Kollegen dann in der Schweiz wiederzusehen. Aber das wird sicherlich rein aus der, sozusagen aus der Rolle heraus, nämlich ich muss mich jetzt eben auch um solche Themen eben eines CIOs wirklich auch fast schon so im Tagtäglichen dann auch beschäftigen. Das wird eine eigene kleine Rubrik werden, sowas wie CIO, a report from the trenches, also sozusagen ein Bericht aus dem Schützengraben, das muss man fast schon so mal sagen, also es ist wirklich ganz spannend, wie gesagt, ich habe ja schon verschiedene Rollen in der Vergangenheit dann eben auch ausfüllen dürfen, CIO war jetzt noch nicht dabei, aber ich war zumindest irgendwie so immer nah dran und wie gesagt, ich verstehe natürlich auch zunehmend, welche Herausforderungen CIOs dann heute zu bewältigen haben. Also wie gesagt, da wird es auch, wenn man sowieso eine Art Erfahrungsbericht geben, den ich dann gerne mit euch teile. Natürlich alles soweit anonymisiert, dass jetzt nicht irgendwelche konkreten Rückschlüsse gezogen werden können, aber nur so im Sinne von Themen und Herangehensweisen etc. Ja. Aber wie gesagt, Spannungsbogen, das kommt, denke ich mal, so in 2 bis 4 Wochen wird sicherlich so die erste Folge zu diesem Thema geben. Heute habe ich mir was anderes mitgebracht, weil ich einfach sagen muss, ich reg mich ja schon wieder so ein bisschen auf, also ich eskaliere in mir drin, wenn ich natürlich eben immer wieder solche Momente habe. Man sitzt in einem Telefonat oder in einer Videokonferenz mit dem Kunden und man spricht eben mal wieder über dieses Thema Verhandlung von Verträgen mit SAP, also ganz konkret eben diese Verträge mit RISE with SAP. Ja, ganz spannend, also ich fühle mich dann immer so ein bisschen erinnert an diesen Film Wolf of Wall Street. Ich weiß nicht, wer den dann eben so kennt, ne? Aber da gibt es einen Typen in dem Film, Jordan Belfort, der wird von Leonardo DiCaprio gespielt, der das übrigens hervorragend macht, das ist wirklich ein ganz spannender Film. Er hat auch ein paar Szenen drin, wo ich dann denke, oh Gott, ey, Fremdschämen, ne? Fremdschämen nicht nur für Anfänger, sondern für Fortgeschrittene. Aber da geht es eben um eine Firma, soweit wie ich das jetzt in Erinnerung habe, die heißt dann eben Stratton Oakman oder irgendwie sowas. Und da gibt es ein wunderbares Werbevideo von denen und das wirkt alles total professionell. Ne? Und das ist, da denkt man, oh mein Gott, da ist man in den richtigen Händen. Ja? Was macht die Firma? Das ist eine Investmentfirma. Ne? Also wenn die was sagen, das muss ja stimmen. Ja? Also wenn ich meinem Geld irgendjemand anvertraue, dann dieser Firma. Ja? Und im Hintergrund ist das natürlich ganz anders. Ne? Also das ist alles Fassade. Ne? Und wenn ich mit jemandem aus der Firma natürlich telefoniere, dann folgen die irgendeinem Playbook, ne? Ich sage jetzt mal einem Skript, was dann eben durchgearbeitet wird und da wird auf meine Bedürfnisse eingegangen, mir wird die Welt versprochen, ne? Jedes Investment ne? In dem Sinne, was man da jetzt mit einem Dollar irgendwie dann jetzt angeht, da kriegt man $10 zurück und in kürzester Zeit na, eben solche Versprechungen. Ohne dass das wirklich am Ende echte Substanz hat. Ja. Und im Hintergrund werden irgendwie die riesen Partys gefeiert, da werden, ich sage es mal, kleinwüchsige Menschen auf Zielscheiben geworfen, da werden Drogen in rauen Mengen konsumiert. Also wie gesagt, guckt es euch mal an, ganz spannend, beruht tatsächlich auch auf einer wahren Geschichte. Ja. Aber das, wie gesagt, nehme ich bloß als Beispiel, weil immer wenn ich in diese Diskussion einsteige, dann will ich sagen, Stratton Oakman, das ist sozusagen SAP, fangen beide mit S an, ne? Spaß beiseite. Also, aber man hat manchmal so diesen Eindruck, dass also Welten zwischen dem liegen, was dann eben in den PowerPoint-Präsentationen dokumentiert wird, wenn es darum geht, eben das Thema, den Ansatz, das Konzept, ne, zum Thema RISE with SAP beim Kunden zu platzieren. Und wenn es dann einerseits um das Abstimmen von den Details geht in den Verträgen, und ich werde ein paar Beispiele geben, auch hoffentlich so ein bisschen als Lesson learned für, oder Lessons learned für Unternehmen, die sich da jetzt auch mit der Frage beschäftigen, soll ich das machen oder nicht, bis hin aber dann auch bis zu dem Punkt, na, wie ist dann die eigentliche Wahrnehmung der Kunden, wenn es dann eben um, ich sage jetzt mal, die eigentliche Operationalisierung dieses Vertrags dann geht, also wenn es dann wirklich darum geht, mit der SAP zusammen diese Systeme dann zu betreiben und natürlich auch weiterzuentwickeln. Ja. Also das mal sozusagen einfach nur als Einstieg, und ich muss natürlich auch darauf hinweisen, das soll jetzt nicht das Gefühl geben, so, wir werden alle über einen Kamm geschoren, aber natürlich geht es mir auch um eins, ich will mal ganz bewusst hier ein bisschen überziehen, weil damit hoffe ich ja auch, die ein oder andere Emotion in euch zu wecken. Und wenn ich irgendwie so in mir so langsam, ich sage jetzt mal, hoch eskaliere, weil bestimmte Dinge einfach dann nicht so sind, wie man sie erwarten dürfte, wenn man dann auch wieder sagt, wir haben einen Partner zusammen, und das ist nur das, was für mich auch immer noch SAP ist. Es ist eigentlich, es soll ein professioneller Partner sein, es muss ein professioneller Partner sein. Wir reden ja hier über auch wirkliche kritische Systeme, Kernsysteme für Unternehmen, ne? Da hängen ganz viele Dinge dran, bis hin zu der Frage, kann ich eigentlich eine Rechnung schreiben? Ja. Und dass der Kunde dann bezahlt, das hat, da hat SAP nichts mit zu tun, aber erst, dass man die Rechnung raus kann. Ja. Und wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das dann so in Frage gestellt wird, ob das funktioniert oder nicht, aber es gibt natürlich eben, ich sag mal, zumindest so, wie kann man es ausdrücken, so Episoden, so kleine Ereignisse, wo ich dann immer wieder da sitze, so Kopfschütteln. Ne? Und sicherlich ist das an der einzelnen Person vielleicht auch hier und da mal festgemacht, an dem jeweiligen Team. Also bitte auch, ne, SAP ist groß, und so wie das in jedem Unternehmen ist, gibt es ganz helle Kerzen auf der Torte, dann welche, die sind noch nicht mal an, und welche, ne, da ist er doch nur noch so klein und das, ne, pratzelt nur noch so kurz vor sich hin, bis es dann irgendwie doch ausgeht. Nicht alle Menschen sind gleich, ja, und manchmal hat man auch Glück und man hat einen guten Account Manager, und manchmal hat man Pech und passiert dann eben, man hat dann doch nicht so einen guten. Ne, so. Ich würde auch immer sagen, da ist niemand unterwegs, das will ich auch niemandem unterstellen, dass man dann das absichtlich macht, so nach dem Motto Arbeitsverweigerung, keine Lust, Null-Bock-Mentalität. Ich würde auch sagen, ne, bitte, das soll einfach so vorausschickend sein, ne, wenn jetzt auch jemand von der SAP zuhört. Hier geht es nicht um konkretes Fingerpointing zu einzelnen Personen, sondern einfach mal nur so das, was ich wahrnehme. Und vielleicht, wenn es dann eben einer von der SAP auch hier sich anhören sollte, nehmt das mal mit. Das ist so ein bisschen eben auch Erfahrungsbericht und hilft vielleicht ja euch auch mal so ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Ne? Muss man ja auch immer in Verbindung sehen, Kunden werden jetzt nicht im Einzelnen dann eben ganz klar sagen, aber das ist jetzt doof. Ne? Das hat was damit zu tun, dass die Person, die es dann ja vielleicht betrifft, vielleicht selber auch gewisse Ängste hat, dann, ne, mal die eigene Erfahrung, das eigene Erleben auch zu formulieren und der SAP auch mitzugeben. Ne? Das hat was damit zu tun, dass man vielleicht Angst hat, dass die SAP dann eben doch nicht den gewünschten Discount gewährt. In der Innenbetrachtung hat es dann vielleicht den ein oder anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei einem Kunden, die ja vielleicht auch in der Vergangenheit in irgendeiner Form sich immer mit der SAP so einvernehmlich gezeigt hat und jetzt vielleicht ja sagen muss, es ist gar nicht so. Wie steht man dann da? Ja. Also lange Rede, kurz, es gibt so viele Faktoren, warum eben vielleicht auch bestimmte Dinge nicht so ausgesprochen werden. Ich kann immer sagen, ich bin Externer, ja, ich darf das. Also ich kann auch mal ein bisschen vom Leder ziehen und eben auch mal vielleicht, ich sag mal, das Problem etwas größer darstellen, als es dann im Einzelnen ist. Ne? Ich meine, könnte man sagen, ich berichte hier von Einzelfällen. Ne? Aber zu viele Einzelfälle, da scheint dann auch wiederum eine gewisse, ja, Systematik dahinter zu stecken, wobei ich jetzt nicht sage, SAP unterstützt Kunden systematisch schlecht. Das ist nicht so. Ne? Also deswegen alles ein bisschen auch einzuordnen, ne? Deswegen diese ganze Vorrede. Jetzt aber genug der Vorrede. Also was habe ich jetzt so an Themen, die mir als Problem erscheinen? Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Wahrnehmung gesehen, also SAP, immer wenn es dann eben um Reisverträge geht, hat natürlich den Wunsch zu verstehen, auch mit welchen Komplexitäten dann der Kunde unterwegs ist. Also man geht ja nicht einfach hin und sagt, machst du Reis mit SAP, und der Kunde klatscht in die Hände und sagt, jo, super, und jetzt mache ich das, und wo muss ich unterschreiben, und morgen geht's los. So einfach ist es ja nicht. Wir reden hier wirklich über, wie gesagt, komplexe Zusammenhänge. Ne? Also wir reden über SAP-Systeme, die mit allen möglichen Umsystemen irgendwo verbunden sind. Wir reden eben auch ja vielleicht über eine notwendige tatsächlich ein technisches Update, was noch vorzunehmen ist, weil der Kunde noch in der R3-Welt, also in ECC unterwegs ist und im Zuge dieser Reise auf SAP-Transformation auch beabsichtigt, eben jetzt final auf S4 zu migrieren. Es gibt Abhängigkeiten in Richtung Kunden, Lieferanten, ne? Das hat natürlich wieder was mit Schnittstellen zu tun, klar. Es geht natürlich aber auch um das Mitnehmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn wenn sich jetzt irgendwas ändert an der Benutzeroberfläche, an der Art und Weise, wie man mit SAP interagiert, ist das natürlich auch in irgendeiner Form einzuplanen. Da muss kommuniziert, da muss ausgebildet werden. Also ne, es ist nicht einfach mal so gemacht, Klick und fertig. Ne? Auch wenn dann natürlich so Sprüche kommen, Lift und Shift, das ist ja so hochheben, rüberheben, abstellen. Ne? Ja, also jetzt im Sinne von so System. Heute läuft es on-premise, morgen in der Cloud. Nein. Und warum das so ist, werde ich jetzt gleich nochmal erklären. Ne? Aber wie gesagt, weil das eben auch mit Komplexitäten verbunden ist, hat SAP, muss ich wirklich sagen, einen sehr, sehr professionellen Ansatz. Erstmal im Sinne der Bewertung von diesen Abhängigkeiten, wenn man so will, geht das einher auch mit einem Durchleuchten des Kunden. Ja, um eben zu verstehen, wie viele Systeme, das weiß SAP im Einzelfall, wie viele User da drauf sind, das weiß man vielleicht auch, welche Engines genutzt werden auch, weil dann hat man ja irgendwann mal eine Vermessung gemacht. Ja? Wie viele Schnittstellen existieren, das weiß SAP nicht wirklich. Ja? Könnte maximal sein, dass eben im Rahmen vom Enterprise Support oder Premium Support, Large Enterprise, man irgendwie auch mal so eine SAP-Ressource mal reingeholt hat, die da mal drauf geschaut hat und gesagt hat, oh, hier klemmt es und deswegen müssen wir Folgendes ändern. Ja? Also, aber natürlich werden solche Erkenntnisse jetzt nicht irgendwie hart dokumentiert, sodass das dann sowas wie eine Kundenakte gibt. Das darf man sich jetzt nicht immer so vorstellen. Auch wenn die SAP sicherlich in dem Bereich viel professioneller ist, alle anderen Softwaresteller auch, als noch vor Jahren. Also da ist man schon, ich sage mal, wie heute wir das auch machen würden, im Sinne von Customer Relationship Management viel granularer unterwegs und dokumentiert natürlich auch solche Themen. Aber ne, vieles weiß die SAP eben nicht, wenn es um das Thema RISE geht. Ja, und deswegen geht diese Diskussion immer auch Richtung, wo als Kunde man dann eben auch aufgefordert wird, eben, ich sage es mal, diese Transparenz zu gewähren. Ja. SAP, sag mal, in die Systeme reinschauen zu lassen. Dafür gibt es dann extra auch einen Service, Star-Service, wo SAP beispielsweise nochmal eben sich auch auf so Themen stürzt, wie zum Beispiel Custom-T-Codes, Schnittstellen und all diese Dinge. Sicherlich auch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Komplexitäten gilt es hier zu managen. Okay, soweit so fein. Ne? Nochmal, in der Präsentation selber, die dann eben eine SAP dem Kunden gibt, wird das, ich will nicht sagen, mit einer Fußnote gewürdigt. Da ist natürlich ein Projektplan drin und dann hat man dann auch irgendwelche Zeitanteile, die man dann eben vorsieht, bis man eben sozusagen die Dinge final in einem, sagen wir, Operations-Mode hat, wo man dann sagen kann, super, Ziel erreicht, ne? Systeme migriert, nicht nur von der, sagen wir mal, von On-Premise in Richtung Cloud, sondern meinetwegen auch noch in Richtung S/4HANA. Ja? Okay, jetzt kommt aber schon die erste Kritik. Ne? Ich sag mal, aus den Unterlagen, die dann die SAP einem zur Verfügung stellt, sind viele Parameter auf Basis von Annahmen dann auch dargestellt. Ne? Also nach dem Motto, ne, das haben wir schon überall mal so gemacht, deswegen dauert das jetzt ungefähr 4 Wochen oder so. Interessanterweise wird aber auch, ich sage es mal jetzt in der Diskussion dann mit dem Kunden, auch nicht wirklich immer darauf hingewiesen, was der Kunde dann alles tun müsste. Also natürlich gibt es sowas wie, wenn man nachfragt, sowas wie eine RACI-Matrix, ne, wo man eben auch sagen kann, okay, der Kunde muss das machen, muss das machen, muss das machen. Ich habe leider wahrgenommen, SAP Challenge beispielsweise, aber nicht die Kunden, ob dann die notwendigen Ressourcen echt zur Verfügung stehen. Ne? Also man spricht wahrscheinlich aus Sicht von SAP immer über Nettoarbeitseinsatz, also das, was jetzt wirklich in Summe von Stunden notwendig ist, weil man auch davon ausgeht, ja, also auf unserer Seite, da sind dann irgendwie gefühlt 4, 5 Leute oder ein paar mehr oder ein paar weniger, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen als genau das. Ne? Und genau dieses gleiche Bild überträgt die SAP auf den Kunden und sagt dann, ja, also wenn du jetzt jemanden bereitstellst, dann ist das in einer Woche durch, ne? Geht aber davon aus, dass diese eine Ressource dann faktisch auch jeden Tag 8 Stunden zur Verfügung steht. Das wird aber so dem Kunden nicht unbedingt offengelegt. Ja. Und dann wundert man sich, dass er, also ich habe ja noch ein paar andere Sachen zu tun. Ne? Dann ist dann irgendwie so ein Basisadministrator, der eigentlich gefühlt 99% seiner Zeit damit zubringt, irgendwie so ein bisschen Trouble zu shooten und hier und da mal ein bisschen was zu machen und irgendwelche Tickets zu bearbeiten oder Service Requests oder. Ja. Event Monitoring, ne? Und alles, was dann eben so klassisch in der Basisadministration an Themen ist, und plötzlich soll er ja auch noch den Lift und Shift unterstützen. Also, was weiß ich, die die Übertragung der Systeme nochmal kontrollieren, vorher irgendwie so ein bisschen kleines Cleanup zu machen. Achtung, kleines Cleanup, da komme ich gleich noch drauf. Ist auch nicht einfach mal so ein kleines Cleanup. Und dann geht man eben in das Projekt rein und stellt fest, eigentlich, ihr sagt hier eine Woche, aber der Mensch, der es machen soll auf unserer Seite als Kunde, der hat dafür nur jeden Tag maximal eine Stunde Zeit. Ne? Könnte man hingehen und sagen, ja, aber Kunde, also aus Sicht von SAP wieder, dann hol dir doch noch einen Berater rein, der hilft dir dann, der macht das dann auch 8 Stunden Vollzeit am Tag und dann kriegst du es hin. Richtig, aber das hängt natürlich dann auch wiederum an der Budgetplanung, ne? Weil dass der Kunde dann noch jemand braucht, der ihm an die Hand nimmt. Und ich rede nicht davon, dass die SAP ja an die Hand nehmen soll, ne? Sondern dass der Kunde selber vielleicht noch jemand braucht, um eben diese Lastspitze dann für den Basisadministrator irgendwie zu lösen. Ne? Das steht in keinem Business Case plötzlich mehr drin. Ne? Und also ein Aspekt ist einfach, ich glaube, die Art und Weise, wie SAP die Themen kommuniziert, und das hat sicherlich auch was mit Vermeiden von Rückfragen, von Diskussionen, ne? Schnell die Dinge durch die Türe bringen. Da geht ja keiner hin und sagt, boah, also Kunde, ich kann dir da eigentlich nicht dazu raten. Ne? Das ist viel zu kompliziert. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ja? Da musst du an das denken, da musst du an das denken. Hier ist übrigens mal die Liste von 100 Fragen, die du dir stellen musst. Und wenn du eine damit mit Nein beantwortest, dann machen wir das nicht. Ja, also wenn es nach solchen Kriterien gehen würde, ne? Wir Menschen sind ja immer so ein bisschen vorsichtig und viele sind risikoavers, ne? Aber man darf ja mal so überlegen, wenn wir so an die Themen immer gehen würden als Menschen, ne, gäbe es nie Innovation, ne? Da wären wir nie auf dem Mond gelandet, was hätte da alles schief gehen können? Also insofern glaube ich, muss man vielleicht dann eben, wenn man das jetzt so als Lesson Learned sieht, immer noch mal zumindest aus Kundensicht dann nachfragen, also hey, SAP, ne? Alles nice, ich verstehe auch, ne? Aber wir reden ja hier durchaus über komplexe technische Zusammenhänge, über Details. Helf mir das zu verstehen. Ne? Erkläre mir das eine oder das andere. Ich setze mich gerne mit dir hin und dann lass uns das nochmal, ich sage es mal, wirklich auch realistisch planen, sodass es eben nicht zu diesem Effekt kommt. Und dann kommen wir jetzt zu so einem Thema. Ne? Dann gibt es eben in dem RISE-Vertrag sowas wie ein Ramp-up im Sinne der erforderlichen Lizenzen für RISE, weil man dann immer sagt, was weiß ich, im ersten Halbjahr macht man so und so viel Systeme, im zweiten Halbjahr so und so viel. Dann macht man nochmal dann eben die technische Anpassung in Richtung S4 und da gibt es ja auch unterschiedliche Materialnummern für die Legacy-Systeme dann in RISE und eben die S4-Systeme. Also wenn man also sieht, da gehen Zahlen nach oben, da gehen auch Zahlen nach unten, aber insbesondere für die Dinge, die ja weiterhin on-premise noch laufen oder für eine Zeit lang laufen, ist ja immer auch die Frage, schafft man das dann in der gesetzten Zeit auch wegzuschaffen? Denn wenn ich es eben nicht schaffe, muss ich es ja weiter auch als Lizenz aufrechterhalten. Da muss ich ja dann auch weiter Wartung bezahlen. In den RISE-Verträgen wird gerne dann eben auch mal sowas wie eine Art Maintenance-Voucher-Idee dann platziert seitens der SAP, was ich übrigens sehr fair finde, dass die SAP sagt, ey, du hast ja dann noch On-Premise, aber komm, dafür geben wir dir Geld, damit du damit eigentlich deine Wartungszahlung uns gegenüber so in gewisser Weise kompensieren kannst. Ob das jetzt immer Standard ist, ich habe es eigentlich bei fast allen Verträgen gesehen. Wenn nicht, dann bitte danach fragen, wenn ihr oder sie Kunde sind. Ne? Aber nochmal, was passiert, wenn ich es dann eben nicht schaffe und diese Voucher sind so angelegt, dass zum Beispiel für die immer kleiner werdenden On-Premise-Lizenzbestände logischerweise irgendwann mal dieser Voucher endet, weil ja SAP davon ausgeht, die ganzen Sachen sind jetzt in der Cloud. Meistens, ne, gibt es auch irgendwie so einen hybriden Ansatz und warum das dann auch wieder ein Problem ist, werde ich auch nochmal erklären. Gehen nicht alle Systeme in Richtung RISE. Okay. Ne? Aber da eben eine realistische Planung hinzubekommen, ist super wichtig. So viel im Sinne von, bereitet euch gut vor auf so eine Diskussion. Zweites Thema. RISE ist ja nicht einfach mal zu sagen, ich nehme meine Systeme so, wie sie jetzt sind und schiebe sie in die Cloud. Also abgesehen dann eben von den notwendigen Schritten im Sinne von Lift und Shift oder dann eben wirklich, ich sage es mal, Lift und Transform, ja, ist natürlich auch eins relevant. Ich muss mir überlegen, wie gesagt, welche Systeme bekomme ich überhaupt in die Cloud hinein? Und SAP hat natürlich für RISE im Hintergrund auch irgendwo Infrastrukturkosten. Also man bewegt das ja sozusagen in die SAP-Hände, aber wohlgemerkt zu irgendeinem Hyperscaler. Ne? Also Azure, Google Cloud Plattform, AWS. So, im Übrigen incentivieren auch diese Hyperscaler diesen Move, weil sie natürlich damit ja auch Ressourcen aus ihrem sozusagen riesigen Datacenter dann einem Kunden zuweisen können. Ne? Und natürlich kriegt dann SAP einerseits eine Rechnung, SAP schickt die Rechnung an den Kunden und also, ne? Also der Hyperscaler profitiert auf jeden Fall davon, dass am Ende SAP die Umgebung eines Kunden meinetwegen eben in Azure betreibt. Und dafür gibt Microsoft auch hier und da ein paar Incentives, so im Sinne von, wir helfen bei diesem Move, und dafür gibt es durchaus spannende Beträge, die da im Raum stehen. Ja, und das macht jeder, das ist auch so ein bisschen Bieterwettbewerb, ne? Jeder hätte gern den Kunden bei sich in seiner Cloud. SAP ist da, steht da nur am Rand, und das wird da jetzt nicht unbedingt, jetzt, ich sage es mal so, gesteuert, so nach dem Motto, geht doch zu Microsoft, da kriegst du gerade die größten Incentives, oder zu AWS, da gibt es immer mehr oder länger oder was auch immer. Ne? Aber wie gesagt, nicht alles geht dann einfach so in die Cloud, und die Systeme mal so in die Cloud zu heben, ist hoch komplex. Was meine ich damit? Ne? Wenn man eben in Rise with SAP geht, ich habe dazu auch schon mal einen Beitrag gemacht, dann gibt es natürlich immer so einen T-Shirt-Sizing-Ansatz. Also abhängig von den FOEs und auch über den von mir genannten Star Report beispielsweise, erkennt eben SAP ja nicht nur sowas wie Custom T-Codes, sondern analysiert eben auch die User im Sinne ihrer Berechtigung und gibt dann zumindest eine Empfehlung, wie man die anders klassifizieren könnte, damit sie eben auch, ich sage mal, vielleicht einen geringeren Lizenzbedarf verursachen. Und dann gibt es eben mit RISE diese FOE-Logik, ist die Full-Use-Equivalent-Logik. Aber ist jetzt erstmal egal, da kann man sich meine andere Podcast-Folge zum Thema RISE anhören, wie man das dann umrechnet etc. pp. Aber eben anhand von dieser FOE-Menge ergibt sich eben eine T-Shirt-Size. Das ist dann eben auch in dieser, nennen wir es mal sowas wie Service Description Guide enthalten. Das ist diese Übersicht, die es dann eben auch für RISE gibt. Und dann sieht man, aha, mit so und so viel FOEs kriege ich dann sozusagen so und so viel Produktivsysteme, Dev- und QAS-Systeme. Ja? Auch was die Speichermengen betrifft, die dahinter stehen. Ich kenne jetzt keinen Kunden, wo das einfach gepasst hätte wie die Faust aufs Auge. Da muss man schon ein sehr kleiner Kunde sein, dass das wirklich passt. Die meisten großen Kunden oder mittelständischen Kunden, die ein bisschen mehr SAP nutzen, haben dann immer irgendwie so das Thema, man hat mehr Applikationsserver, oder die sind einfach von der Speicherkonfiguration größer als das, was eben in der T-Shirt-Size drinsteckt. So. Jetzt kommen wir erstmal zum einen Problem. Ne? Also SAP nimmt das natürlich dann auf, und in diesen ganzen Präsentationen, die dann auch mit dem Kunden ausgetauscht werden, steht dann nur zum Beispiel drin, da müssen wir hier noch ein bisschen Infrastruktur-Add-on dazu packen, was weiß ich, einen zusätzlichen Tenant und zusätzliche Gigabyte-Blöcke, also 256 Gigabyte, und dann, wenn man so will, den Mehrbedarf an Speicher oder den Mehrbedarf an Stages oder eben, ich sag's mal, Systemen dann auch abzudecken. Ne? Wie gesagt, gibt die kleinste T-Shirt-Size, das halt nur ein Produktiv und ein Dev-Tenant drin, aber kein QAS. Ja. Und irgendwann, wie gesagt, reicht das dann vielleicht nicht. Dann hat man eben so und so viele Produktivsysteme mit so und so vielen Applikationsservern und einer bestimmten Größe. Und das muss man sehen. Und auf irgendeinem läuft halt die Datenbank, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Und anhand von diesen Kriterien muss man das ja auch mal für sich als Kunde erstmal verstehen. Und wenn man das jetzt einfach 1:1 umsetzt, die SAP, der ist es eigentlich egal. Die sagt ja, wenn du mit dieser Infrastruktur und mit diesen sozusagen Compute Resources, die du da jetzt brauchst, also Anzahl Systeme, und bei SAP ist erstmal nur entscheidend der Speicher, weil HANA läuft ja sozusagen in Memory, ist das für sie erstmal nur, hier bitte Kunde, das sind jetzt letztendlich deine zusätzlichen Kosten, die du erwarten müsstest. Okay, super. Ja, muss man das jetzt einfach so zur Kenntnis nehmen? Klar, wenn ich in RISE rein will als Kunde, muss ich das natürlich erstmal zur Kenntnis nehmen. Aber was spricht dagegen, sich nicht vielleicht auch mit so Themen auseinanderzusetzen, wie vielleicht mache ich nochmal sowas wie eine Archivierung, um den Speicher zu reduzieren? Ja. Und jetzt kommen wir ja zu solchen Problemen. Also da habe ich auch keine Ahnung, warum das SAP, also es sagt einem SAP auch nicht einfach so. Weil zum Beispiel abhängig vom Hyperscaler, ja, gibt es nur bestimmte T-Shirt-Sizes in dem Sinne. Ne? Also die T-Shirt-Sizes sind auch von den Speichermengen, also von was heißt Speichermenge, also Speichervolumen, ja, sind die nicht einheitlich. Ja? Also die Werte, ne, wenn man dann sagt, das System hat 8 Gigabyte irgendwie sowas oder was auch immer, also an Speicher, ne, dann sind die 8 Gigabyte oder was auch immer, oder, ne, also dann ist das eben nicht ein, also was sage ich, 8 Gigabyte, Terabyte, sorry Jungs, ne, wir sind ja hier schon im Peta und sonst was Byte für ein Zeitalter, ne? Dann sind diese natürlich nicht identisch mit dem, was man eben so bei AWS, Azure oder Google Cloud Plattform bekommt. Und dann kann es auch sein, dass man eben ganz aus diesem Grund, weil man dann sagt, ich nehme den Hyperscaler, einen Speicherblock zusätzlich kaufen muss, weil man vielleicht auch nur ein paar Gigabyte über dieser Konfiguration des jeweiligen Hyperscalers liegt. Ja? Darf man mal nicht verpassen, ne? Also da ist echt Right-Sizing angedacht und angebracht. Irgendwo ist das natürlich auch limitiert. Also so Systeme mit mehr als, sag mal so, 15 Terabyte, eigentlich schon ein bisschen kleiner, sagen wir so 12 Terabyte, die in Richtung RISE zu migrieren, da sagt selbst SAP, lass das mal lieber. Da ist man sofort in dem 4x XL Tenant oder eben in so viel 256 Gigabyte Blöcken, die man dann dazu kaufen muss, dass das einfach super teuer wird. Ja. Also, ne, das ist auch so ein Aspekt. Es geht also nicht nur um die, ich sage es mal, wirklich realistische Projektplanung, sondern auch nochmal so das kritische Bewerten der eigenen Infrastruktur und der Möglichkeiten, die Dinge etwas glatt zu ziehen. Und da rede ich eben nicht schon von so einer echten technischen Migration oder so einem Bereinigen von so Custom T-Codes oder so, da komme ich gleich noch zu sprechen, sondern erstmal nur seine eigene Infrastruktur halbwegs auf dem aktuellen Stand zu bekommen, um da die Kosten runter zu drücken. Kann man sagen, ohne Witz, so zwischen 30 bis 50% der Kosten in einem Reisevertrag sind Infrastruktur-Add-ons. An der Stelle schon noch so ein kleines Schmankerl, da war ich echt irritiert. Ich habe jetzt einen Kunden gehabt, da hat dann eben SAP auch sehr, sehr transparent erstmal aufgezeigt, welche Add-ons man da braucht, um diese Anforderung des Kunden sinnvoll abzubilden. Im eigentlichen Offering waren die ganzen Add-ons plötzlich raus, also die Materialnummern auch für diese Add-ons, obwohl sie immer noch in der aktuellen Preisliste enthalten sind. Und der Kunde braucht, ich sag mal, irgendwie sowas, oh, ich sage mal eine Zahl, ja, also sagen wir jetzt irgendwie, damit das jetzt keine Nachvollziehbarkeit hat, irgendwas so um die 4000 FOEs. Das ist jetzt sozusagen aus dem Nichts gegriffen. Ne? So viel bräuchte er, da kriegt er eine T-Shirt-Size, bla bla bla, reicht halt nicht, braucht so und so viele Add-ons. Ja, anstatt dann eben zu sagen, seitens der SAP, okay, wir packen die auch alle in das Bill of Material, geht die SAP hin und hat dann über die Laufzeit des Vertrags, je nachdem eben, was man da in Infrastruktur auch mal temporär mehr braucht, weil. Was weiß ich, wenn ich so Sachen hin und her schiebe, dann muss ja teilweise Parallelbetrieb für eine kurze Zeit sichergestellt sein und dann habe ich halt mal temporär so einen Mehrbedarf, zusätzlicher Tenant, zusätzlicher Speicher. Was hat die SAP gemacht? Die hat dann einfach über die Projektlaufzeit nicht mehr die Add-ons in die Bill of Material reingenommen, sondern einfach so die FOE-Anzahl, so ich sage mal über die Jahre hinweg so hoch oder runter skaliert. Ne? Völlig intransparent für den Kunden. Ne? Also der Frage Richtung SAP, warum macht ihr das? Wollt ihr damit irgendwie verschleiern, dass halt Infrastruktur Geld kostet? Leute, seid ehrlich, ja, seid ehrlich zu den Kunden. Ja. Ich weiß es nicht, also ich habe ehrlich gesagt auch dazu noch keine Rückmeldung von SAP bekommen. Ich werde aber SAP mal fragen. Ich bin ja jetzt sozusagen Interim-CIO und mich hat jetzt SAP gefragt, ob ich da gerne mal auch als Referenzkunde einspringen kann. Mache ich natürlich gern, weil ich glaube an die Lösung von SAP. Ne? Ich glaube nicht unbedingt an das Zustandekommen eines Vertrags mit SAP aus. Ne? Darüber sprechen wir heute. So, aber das ist ein Thema. Ne? Also bitte auch nochmal eben auf diese Infrastrukturthemen schauen und wie sie dann final abgebildet werden in einem Vertrag, ne? Sodass man das dann auch nachvollziehen kann. So, nächster Punkt wäre natürlich, habe ich mir dann eben auch Gedanken gemacht im Sinne der eigentlichen Systemkomplexität, sodass ich eben auch wirklich sagen kann, wird das gut funktionieren, nicht nur in Richtung S4-Migration. Und SAP hat ja mittlerweile eine neue Strategie, die kann man mal nachlesen. Und es war jetzt auch ganz spannend, in einem Vertrag habe ich jetzt gesehen, dass also zum Beispiel das Auszahlen eines Incentives, also so wie so eine Art Budget, was man dann eben von SAP geschenkt bekommt, also man zahlt erstmal trotzdem den großen Betrag und dann kann ich das wieder abziehen mit eben diesem Incentive, ne? Okay, und da steht also da so the Clean Core Strategy, Clean Core Strategy. Ich finde das total spannend, wenn man das durchliest. Also der Kunde soll dann irgendwie auch zumindest sowas wie einen Fragebogen dazu ausfüllen und das macht die SAP zur Bedingung, damit dann eben diese Incentives gezahlt werden. Was ich spannend, oder der Credit, ne? Wie auch immer man das Ding jetzt nennt, also Geld, was man dann nicht bezahlen muss, so ungefähr, ne? Also was, eine Art Preisnachlass. Lange Rede, kurzer Sinn. Also Clean Core Strategy und wenn man das durchliest, und das habe ich schon immer wieder gesagt, RISE with SAP, Private Cloud Edition, also da, wo es eben sozusagen noch so mit Individualität auch vorangeht, ne? Dass das eigentlich die Vorstufe ist zum Thema Public Cloud. Und die Clean Core Strategy ist nach meinem Dafürhalten nichts anderes, ne? Also wo SAP auch die Kunden durchaus absolut berechtigt. Ne? Letzter Podcast, hört euch das nochmal an, habe ich was zum Thema Inverse Conway Law gesagt. Ne? Wie viel Individualität will ich mir leisten in so etwas wie einem Rechnungsprozess? Also ich meine, dass es sowas gibt wie ein individuelles Rechnungsformular, wo auch mein Logo als Unternehmen drauf ist, ey, geschenkt. Ne? Aber wie viel Customization braucht so ein Rechnungsprozess, damit er für mich als Unternehmen zutreffend ist? Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Hier versucht SAP in Richtung eines Art, sag mal sowas wie Best-Practice-Ansatzes zu wirken. Ne? Also lieber Kunde, ne, nimm Komplexität raus, zurück auf Default, ne, also auf Standard, nutze sowas wie eben Best-Practice-Libraries. Kein Wunder, dass mittlerweile SAP, ich sage es mal so, das Thema Signavio fast verschenkt. Das kann man nämlich nutzen. Dafür gibt es dann unter anderem eben auch solche Kataloge. Wenn man dann noch so eine extra Lizenz dazu kauft, die gibt es dann meistens nicht umsonst, kann ich das Ganze auch in Richtung SAP übersetzen. So. Und jetzt könnte ich natürlich auch noch weitergehen und sagen, ja, ne, also Gedanken machen nicht nur, wo gehe ich also mit meiner Infrastruktur hin, wie kann ich mein System bereinigen. Ich will ja gar nicht sagen, Leute, macht das, damit ihr dann ready seid für die Public Cloud. Könnt ihr ja sagen, nach den 6 bis 7 Jahren, die man dann in so einem Reißvertrag drinsteht, wird wahrscheinlich der nächste logische Schritt im Sinne auch Verhandlungsstrategie sein. Was will ich denn noch machen, außer zu sagen, okay, SAP, damit du mir nochmal zusätzliche Rabatte gewährst, muss ich wahrscheinlich dann doch in den sauren Apfel beißen und gucke mir dann doch diese Public Cloud etwas detaillierter an. Okay, fein. Ne? Und das, glaube ich, ist auch ein bisschen auch die Strategie von SAP. Und hey, mein Gott, von meiner Warte aus absolut rational, nachvollziehbar, ja, passt. Ob die Kunden das jetzt immer alle super finden, sei dahingestellt. Also das muss ich jetzt einfach mal offen lassen. Ne? Also bitte bedenkt das bloß. Ne? So, und jetzt geht es natürlich um die Verhandlung selber. Und da muss ich wirklich sagen, nochmal Lesson learned. Boah, führt sowas wie Checklisten, ne, damit ihr eben auch sowas wie so offene Punktelisten. Also SAP hat immer noch so eine Herausforderung, so mit offenen Dokumenten zu arbeiten, wo man eben auch Dinge kommentieren kann, auch mal einzelne Abschnitte in so einem Vertragsdokument ändern kann, natürlich in einem Track-Modus, sodass man auch sieht, was geändert wurde. Damit tut sich die SAP unendlich schwer. Und das ist so teilweise so Ping-Pong-Spiel zu Themen, wo ich dann immer denke, eigentlich ist es doch so logisch oder so, hätte ich was gesagt, das muss doch Standard sein. Also da fehlen ganz viele wesentliche Elemente. Könnt ihr auch sagen, warum soll die SAP das in die Verträge reinmachen? Weil es bringt die SAP in eine schlechtere Position. Und schlechter heißt gar nicht schlecht, so im Sinne von, jetzt werden die abgestraft. Ja, aber ich muss mich vielleicht um mehr Dinge kümmern, muss mehr Risiko tragen als SAP, ne, muss mehr Flexibilität gewähren. Warum soll ich das gegenüber einem Kunden immer schon per Standard machen, so nach dem Motto, Kunde, sag mir doch einfach, wie du es willst und du kriegst es. Also kann ich auch verstehen, dass man das nicht unbedingt will. Aber auch alleine die Art und Weise der Abstimmung solcher Vertragsklauseln, das ist extrem mühselig und wirklich so Ping-Pong-Spiel. Und man hat das Gefühl, wenn man den Ball rübergespielt hat, in der Hoffnung, er kommt in einer anderen Farbe, einer anderen Größe, einer anderen Geschwindigkeit zurück. Nein, nee, im Gegenteil, ne? Voller Schmetterball, gleiche Größe, höhere Geschwindigkeit und so nach dem Motto, Kunde, was hast denn du dich eigentlich so? Und wir reden halt wirklich über so, ich will nicht sagen triviale Aspekte, aber Dinge, wo man einfach erwarten kann, dass das klarer ist. Also alleine schon, wenn es um so Themen geht wie Risikoteilung, wenn eben sich was im Projekt verzögert, das ist doch nicht nur ein Problem des Kunden. Das kann ja auch ein Problem der SAP sein. Aber die Verträge sind immer so ausgestaltet, dass der Kunde das Risiko trägt. Also es ist nur so ein Beispiel, ne? Wo ich schon alleine sage, so im Sinne der allgemeinen Fairness, nimmt doch sowas als Standard auf. Ja? Vor allen Dingen, weil ich ja auch weiß, dass man sich irgendwie doch mit der SAP verständigen kann. Ne? Also ohne jetzt hier konkrete Details preiszugeben. Ich glaube, ich habe bis jetzt keinen Kunden erlebt, wo man sich nicht irgendwie verständigt hat. Ne? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, auch so als Empfehlung, ohne wie gesagt jetzt ganz konkrete Vertragsklauseln hier zu diskutieren, ich hätte fast gesagt, nehmt euch juristischen Beistand zur Seite. Ich kann natürlich immer so im Sinne von kommerzieller Bewertung und so Erfahrungswerte dann immer sagen, andere Kunden haben das ja vielleicht so und so gemacht und das hat sich bewährt und das ist auch etwas, was die SAP typischerweise akzeptiert. Ja, ich weiß, das hört die SAP mit Sicherheit nicht gern, aber glaubt mir, die DSAG gibt genau auch so eine Plattform, um am Ende, ich sag mal, solche Erfahrungen auszutauschen. Es gibt jede Menge CIO-Netzwerke, wo genau über sowas gesprochen wird. Also bitte, hätte was gesagt, seitens für die SAP mal hier, bitte tut nicht so, als ob dieses Wissen nicht in irgendeiner Form in den Markt hinein diffundiert und ausgetauscht wird. Ne? Dass man jetzt keine konkreten Zahlen nennen kann, ist auch nachvollziehbar. Ne? Aber wenn es eben um so ein paar Aspekte geht, die Juristen, mit denen ich bis jetzt auch gearbeitet habe, auch die greifen auf ein Füllhorn von Lösungen zurück, die man eben in der Vergangenheit schon immer mal wieder auch als Textpassage in die Verträge aufgenommen hat. Wissensrecycling, ne? Mein Gott. Ne? Aber wenn ich schon bei solchen Dingen bin und dann immer auch weiß, ne, was weiß ich, nach einem Anlauf sagt die SAP nein, nach dem zweiten Anlauf sagt sie vielleicht, nach dem dritten Anlauf sagt sie ja, ne, das ist so, warum dieser ganze Aufwand, um zu diesem Ergebnis zu kommen? Man muss sich mal überlegen, da werden ja auch Stunden, ich habe gesagt, ich tue mir jetzt gerade nichts Gutes, weil ich sage auch, liebe SAP, vielleicht überlegt ihr euch da mal was. Das macht mich ja im Falle eines Falles arbeitslos, weil ich jetzt immer noch beim Kunden eben auch damit mein Geld verdiene, dass ich ja sage, hey, bleib da ein bisschen hart. Ja, wenn das nicht geht, dann zündet die nächste Stufe oder dann geht ein Schritt zurück. Ist doch klar, dass ich genau solche Beratungsleistungen erbringe. Ja? Und glaub mir, ich koste nicht wenig Geld. Ne? Und ihr habt auch intern wahrscheinlich, ich sage es mal, Besseres zu tun als dieses Ping-Pong. Ne? So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das sind so ein paar Lessons learned aus den aktuellen RISE-Verhandlungen, die ich so erleben darf. Muss aufpassen, dass der Podcast nicht so lange wird. Ne? Bin jetzt schon bei fast 40 Minuten, aber nehmt das mal mit. Ich glaube, das waren so ein paar Highlights. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt alle sind, über die man nachdenken sollte, aber denke ich mal so die wesentlichen. Ne? Also ne, überlegt euch wirklich, ist das, was ihr dort als Basis auch habt für die Ausgestaltung des Vertrags, was den Projektplan betrifft, ist das realistisch? Punkt 1. Punkt 2, guckt unbedingt auf das Thema Infrastruktur-Add-ons, wie das im Vertrag dargestellt wird, wie es seitens der SAP bewertet wird und überlegt euch, ob ihr da was optimieren könnt, weil das wirklich ein riesen Kostenblock ist. Wir haben da übrigens einen Kalkulator gebaut. Ich hoffe, der wird, wenn das alles gut geht, Teil auch von der Honeycomb-Lösung, von dem Dynamic License Control. Würde ich mich freuen, mit den Kollegen habe ich schon gesprochen, dass sie das sozusagen als Feature mit integrieren. Ne? Vielleicht auch für Kunden ganz spannend. Aber guckt euch das Thema Infrastruktur an. Ne? Überlegt euch also auch, mit welchem Hyperscaler ihr was machen könnt, an welchen Stellen dort sozusagen das passt und wo es dann eben irgendwo vielleicht dann am Ende doch besser wäre, mit AWS zu gehen, auch wenn die das kleinere Incentive in den Deal einwerfen. Und zu guter Letzt, holt euch durchaus eben auch juristischen Beistand in die Diskussion mit rein. Kann ich echt sagen, hat bis jetzt immer wirklich gut funktioniert. Ne? Und das mal sozusagen als Zusammenfassung. Und ich hoffe, das hat hier und da zum Nachdenken geholfen. Ja? Oder so hier und da eine Idee geliefert. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja, und dann sicherlich, wie schon gesagt, so ein bisschen aus der Erfahrung in der Rolle eines CIOs. Und natürlich bin ich euch auch noch eine weitere Folge zum Thema Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz schuldig. Bin ich dran. Hey, Sommerpause, ne? Ist manchmal so. Und natürlich habe ich eine riesen lange Liste von Themen, die ich gerne auch hier auf diesem Podcast-Kanal noch präsentieren werde. Kann sein, dass ich den Podcast-Kanal teile, das weiß ich noch nicht so genau, damit das auch ein bisschen zielgruppengenauer ist in dem, was ich hier mache. Schauen wir mal. Ja, aber zumindest alles noch Zukunftsmusik und insofern bleibt neugierig und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!